Und das Gespräch führt heute Heide Österreich. Ich bin im Studio in Freiburg im Breisgau mit Peter Modler. Herzlich willkommen.
Tag, Frau Österreich.
Peter Modler bringt Menschen in Leitungsfunktionen, vor allen Dingen Frauen, bei, arrogant zu sein. Das Arroganztraining. Und ich glaube, ich habe auch schon ein bisschen gelernt, zum Beispiel, dass man im Gespräch mit Männern oft als erstes den Rang klären muss. Ich muss also als erstes kundtun, Sie, Herr Modler, Sie sind hier der Gast, ich bin die Moderatorin. Das heißt, ich frage, Sie antworten und wenn ich den Finger hebe, hören Sie auf zu reden. War alles das arrogant klar genug?
Ja, naja, also sagen wir es mal so, es ist auf seine Weise eine Willkommensbotschaft.
Das würde ein Mann als Willkommensbotschaft wahrnehmen.
Na, ich würde nicht einfach von Männern und Frauen reden, sondern von vertikalen und horizontalen Leuten. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber bei vielen Männern ist das tatsächlich so. Also es wird nicht als übergriffig oder als Zumutung empfunden, sondern eher als wohltuende Klärung der Ausgangsposition.
Das würde mir niemals so gehen. Ich habe übrigens auch Ihren Doktortitel weggelassen extra. Haben Sie das gemerkt?
Das habe ich gemerkt, aber habe es abgehakt.
Sehr gut. Horizontale und vertikale Kommunikation, können Sie uns das mal erklären? Wer kommuniziert da wie?
Ja, diese Begriffe sind geprägt worden von einer amerikanischen Soziolinguistin, nämlich von Deborah Tannen. Die wollte Anfang der 90er Jahre einfach mal kapieren, wie Kinder beim Spielen kommunizieren. Und dabei hat sie eine ganz bahnbrechende Entdeckung gemacht. Sie hat nämlich zwei unterschiedliche Sprachsysteme identifiziert. In der einen Gruppe hat sie gemerkt, dass in den ersten 20, 30 Minuten, da haben die Zeit damit verbracht, dass sie die Rangordnung in der Gruppe geklärt haben. Und wenn es ihnen gelang, diese Rangordnung zu klären, dann konnten die stundenlang zusammenspielen. Da ist ihnen immer was Neues eingefallen. Das war eine Gruppe, in der kleine Jungs in der Mehrzahl waren. Da waren auch ein paar Mädchen dabei, aber wenn die Jungs den Ton angegeben haben, dann haben die sich genau so verhalten, nämlich vertikal kommuniziert, also von unten nach oben oder von oben nach unten. Sie hat aber noch ein ganz anderes System da identifiziert bei einer Gruppe, in der die kleinen Mädchen den Ton angaben. Da waren auch ein paar Jungs dabei. Also man kann jetzt nicht sagen, so sind eben die Männer und so die Frauen. Aber in dieser Gruppe, da hat diese Phase der Rangklärung von Anfang an überhaupt keine Rolle gespielt. Denn da ist fast egalitär kommuniziert worden. Ich erzähle dir was von mir, du erzählst mir was von dir. Ich weiß, irgendwas kannst du nicht besonders gut, da reite ich aber nicht drauf rum. Du weißt nämlich auch von mir was, was ich nicht sehr gut kann, da reitest du nicht drauf rum. Und das ist so der Deal, der da stattfindet. Und diese Form der Kommunikation bezeichnet Tannen als horizontal.
Und das, was die Frau Tannen beobachtet hat, beobachten Sie das auch? Also sind es mehr Frauen, wo Sie das Gefühl haben, denen sollte man ein bisschen vertikale Kommunikation nahe bringen und mehr Männer, denen man vielleicht eher die horizontale nahe bringen sollte?
Das beobachte ich auch. Und was wer besser lernen sollte, hängt ein bisschen von der Arbeitsumgebung ab, von der Branche ab. Sagen wir es mal so, wenn Sie als Geisteswissenschaftlerin in einen Automobilkonzern reingehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie einen horizontalen Kommunikationshintergrund haben und dass sie aber jetzt, weil sie in so einen Maschinenbaukonzern reingehen, da werden sie auf eine überwiegend vertikale Kommunikation stoßen. Das heißt, sie werden gut beraten sein, sich mit den Eigengesetzlichkeiten dieser vertikalen Lebenswelt auseinanderzusetzen.
Jetzt habe ich ja das Gespräch so angefangen mit etwas, was ich schon so als ein bisschen arrogant und dominant wahrnehmen würde. Also ich als offensichtlich eher horizontal orientierte Persönlichkeit. Ich würde immer eher dem anderen nochmal eine Bühne geben, nochmal so den so ein bisschen kommen lassen und dann würde ich so ein bisschen hintenrum reinschlendern mit meinen Themen. Würden Sie sagen, Frau Österreich, probieren Sie es doch auch mal ganz anders. Könnte ein interessantes Ergebnis geben.
Naja, Frau Österreich, also vielleicht waren tatsächlich die Mehrzahl Ihrer Studiogäste Leute, die an einer sachlichen Auseinandersetzung interessiert waren. Und das kann ja sein. Ja. Nur es gibt da draußen eben auch eine ganze Menge Leute, bei denen ist es ganz anders. Vielleicht erzähle ich mal ein kleines Fallbeispiel. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einer Notarin zu tun gehabt, die immer das Gefühl hatte, erstens, dass sie ein Problem mit ihren Kollegen, mit den anderen Notaren im Notariat hat, weil sie immer so als Hilfskraft von denen behandelt worden ist. Und dann hatte sie auch immer das Gefühl, dass wenn sie mit Mandanten oder Mandantinnen in einer schwierigen, in einer streitgeladenen Situation zu tun hatte, dass ihr niemand mehr zuhört. Und dann habe ich mir von ihr einfach mal zeigen lassen, erstens mal, wie sie den Raum betritt und wie sie sich selbst vorstellt. wenn da also so ein auf Krawall gebürsteter Klient reinkommt und sich ungefragt irgendwo hinhockt, ja, das würde ich schon mal verhindern, weil das ist mein Büro. Und dann stellt die sich vor mit, ja, guten Tag, mein Name ist Franziska Meier. Und sonst sagt die nichts zu sich. Dann heißt es für viele vertikale Leute, okay, wieso sagt die mir eigentlich ihren Vornamen? Interessiert mich nicht die Bohne, wie die mit Vornamen heißt. Aber sie sagt ja nichts zu ihrem Rang. Wahrscheinlich ist ihr das auch nicht wichtig. Und damit sind sie automatisch auf der Position der Hilfskraft und des Zulieferers.
Da muss man aber schon ganz schön verblasen sein, um sich solche Gedanken zu machen. Ist das Erste, was mir dazu in den Kopf kommt? Sie würden sagen, ist ganz normal für Männer?
Nee, für die vertikalen Leute. Also allein die Frage, wie betrete ich einen Raum, kann entscheidend dafür sein, was dann nachher verbal passiert. Viele Leute, die horizontal kommunizieren, gehen davon aus, wenn ich in einen Raum reinkomme, dann muss ich mir irgendwo einen Platz suchen und da fange ich dann an kommunizieren und das wird verbal und intellektuell und argumentativ sein. Für viele vertikale Leute ist es zu spät. Die fangen an zu kommunizieren, sobald sie die Türschwelle überschritten haben. Die haben dann Bühnenverhalten. Also die reden zum Beispiel lauter, die bewegen sich deutlich langsamer und die nutzen diesen räumlichen Bereich für die Selbstdarstellung. Und das Allerwichtigste, was in diesem Bereich dargestellt wird, ist der eigene Rang. Diesen Rang sprechen horizontale Leute nicht gern aus. Sie möchten lieber, dass das sich implizit klärt. Du weißt es doch, weil es steht ja auf meinem Türschild. Das ist aber für die vertikalen Leute ganz anders. Die brauchen in der Regel tatsächlich die explizite Botschaft.
Das ist schwer zu verstehen.
Ja.
Die wissen, da kommt die Notarin, das ist die Notarin, die muss jetzt nochmal sagen, guten Tag, ich bin die Notarin, Frau Dr. Meier.
Ja, was heißt wissen? Der muss jetzt erstmal rausfinden, meint die es ernst? Bringt die das nötige politische Gewicht auf die Waage? Oder hat die sich das, was der Henker hat, das Geschenk gekriegt, diesen Titel? Oder steckt da tatsächlich was dahinter?
Wie ernst muss ich die nehmen?
Ja, genau.
Jetzt, die armen Menschen, die bisher horizontal kommuniziert haben und dann auf einen vertikalen stoßen, wo man feststellt, dem geht es überhaupt nicht um Inhalt als Erstes, sondern der muss jetzt erst dieses Kindergartenspiel, das Sie am Anfang beschrieben haben, machen. Ich bin abfällig, das gefällt Ihnen nicht, ich sehe das an Ihrem Gesicht.
Von mir aus, solange Sie es selbst merken, dass Sie da eine moralische Bewertung vornehmen, denn das finde ich bereits einen heiklen Punkt.
Ja, das machen wir nachher. Ja. Erstmal muss ich jetzt nochmal fragen. Sie coachen ja viele von den Personen, die eher horizontal kommunizieren und bringen denen ein bisschen wie so eine Fremdsprache bei. Was muss ich denn machen, dass die Vertikalen auch mich ernst nehmen, mitkriegen, vor mir Respekt haben? Was würden Sie sagen, sind die typischen Fehler, die horizontal kommunizierende Menschen machen, wenn sie in ein vertikales System kommen?
Ich habe jetzt gerade letzte Woche einen Workshop gehabt mit einem sehr hohen Frauenanteil. Das waren alles Leute, die entweder ihren Doktor machen oder schon fertig sind, Postdoc sind. Also wirklich hochreflektierte Leute. Und da fällt mir auf, dass diese horizontalen Leute mit einem wahnsinnig hohen Tempo unterwegs sind. Also viele horizontale Leute bewegen sich in Hochgeschwindigkeit und sprechen auch in Hochgeschwindigkeit. Und das wird von den anderen Horizontalen auch geschätzt. Das Schwierige ist, wenn sie in ein vertikal dominiertes Milieu kommen, dann wird die Geschwindigkeit dort völlig anders verstanden, nämlich genau andersrum. Das heißt, wer dort was zu melden hat, bewegt sich langsam, macht deutliche Pausen.
Jetzt machen Sie mal voran.
Ja, sagen Sie. Die anderen Vertikalen.
Wir sind hier im Radio, da kann man keine Pausen machen.
Ja, okay, aber Sie merken ja, sogar Sie als der Profi reagieren sofort darauf. Und die Vertikalen umso mehr. Jemand, der echt was zu melden hat, bewegt sich langsam. Eine Hilfskraft bewegt sich schnell.
Also erste Falle zu schnell.
Ja, genau. Jetzt sitzen Sie am Tisch und jetzt reden Sie da in Hochgeschwindigkeit über Ihren super brillanten Report. Und dann macht jemand eine völlig simple Zwischenbemerkung, fällt Ihnen ins Wort und sagt, glaube ich nicht, ist doch Quatsch. Ja, so. Also wenn Sie da mit so einer hochintellektuellen Superkommunikationswerf da reingegangen sind, da gibt es eine Menge Leute, die, wenn die so eine Bemerkung hören, das haut die total aus dem Gleis. Die fangen dann an, sich innerlich zu fragen, habe ich jetzt was falsch gemacht? Wieso macht er das? Während die andere Seite vergnügt zuguckt, wie ihnen jetzt also die Fälle davon schwimmen. Das Typische ist ja schon dabei, dass der Angriff nicht in Hochgeschwindigkeit kommt. Und er kommt mit einem ganz reduzierten Wortschatz.
Auf einer Ebene, mit der ich nicht gerechnet habe.
Ich bezeichne diesen Unterschied als den Unterschied zwischen High Talk und Basic Talk. High Talk ist ein elaboriertes, verbales, überlegtes, argumentatives Sprechen. Wenn mich dann aber jemand angreift und raushaut aus diesem Gleis, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der oder die Basic Talk eingesetzt hat. Und Basic Talk ist wirklich basic. Das heißt, es ist ein ganz einfaches Sprechen, Subjekt, Objekt, Prädikat. Und das Typische für Basic Talk ist, es ist kurz, es ist laut, es ist langsam, es ist in der Regel völlig unoriginell, es ist auch oft überhaupt nicht sachlich. Und das ganz besonders Wichtige, es kann so lange wiederholt werden, wie es die angreifende Instanz möchte.
Was macht denn dann die Vortragende am besten, wenn sie schon merkt, oh Gott, jetzt kommt die Lähmung, also schlagfertig kann ich schon mal vergessen, bin ich jetzt schon nicht mehr. Was macht sie dann?
Also ich würde Ihnen empfehlen, gehen Sie mal von Basic Talk noch eine Stufe weiter, weil die höchste Eskalationsstufe in diesem vertikalen System ist der Move Talk. Das heißt, ich bewege meinen Körper im Raum in irgendeiner Richtung. Also Regel 1, nicht sofort verbal antworten. Regel 2, fixieren Sie den anderen mit einem Blick. Nicht mit einem Blick, der super freundlich ist. Pokerface. Dann machen Sie irgendwas mit Ihrem Körper. Also Sie könnten zum Beispiel mit dem Stuhl ein bisschen nach hinten rutschen, aber eben langsam. Oder Sie legen den Arm auf den Tisch, langsam. Oder Sie strecken ihm eine Handfläche entgegen. Langsam. Die ganze Zeit schauen Sie ihn aber an und machen verbal gar nichts. So, wenn Sie das mal gemacht haben, können Sie sich sicher sein, dass Sie die volle Aufmerksamkeit nicht nur von Ihrem Gegenüber, sondern von sämtlichen Leuten im Raum haben. Vor allem von den vertikalen Leuten. So, und dann würde ich Ihnen empfehlen, weil Sie sollten jetzt, nachdem Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben, verstanden haben, auf was für einer Ebene dieser Angriff gerade erfolgt. Der sagt was Einfaches, ja, dann antworten Sie halt auch was Einfaches. Und es muss überhaupt nicht originell sein. Nehmen Sie doch einfach das Material, das er Ihnen zur Verfügung stellt, und drehen Sie es um 180 Grad. Zum Beispiel, wenn was kein Quatsch ist, dann das. Und erst dann, wenn Sie diesen Angriff zurückgewiesen haben, dann können Sie weitermachen in Ihrem ursprünglichen Text. Wovon ich dabei dringend abraten würde, was viele horizontale Leute leider machen, ist, so einen Angriff zu ignorieren. Weil das ist so blöd und ich will mich auf dieses lächerliche Niveau nicht einlassen. Und nein, ich tue so, als hätte er nichts gesagt und rede einfach weiter. Das wird sich rächen. Weil das ist die Botschaft an die anderen vertikalen Leute im Raum. Hier, guck mal.
Mit der kann man es machen.
Mit der kann man es machen. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Also jetzt dürft ihr alle mal. I got a masculine face.
I got drag strip courage, I can really drive a bit. I'm gonna change my name to Hannibal, maybe just a Rex. Change my name to Hannibal, maybe just a Rex. I'm no karate, I'm no voodoo too. I'm gonna make my myself available. I'm gonna need no makeup, I got real scars like here on my chest. I look good without a shirt. He looks good without a shirt. Well, I'm gonna drive all night and get me some speed. I'm on the way till the sun is shining down on me. I've got a hole in my roof, the shape of a heart. Well, they'll appreciate me. Going out west, well, they'll appreciate me. I'll be going down to west, but they'll appreciate me. I'm gonna be going down to west, but they'll appreciate me. I'll be going down to west, but they'll appreciate me. Cause don't you know that I'm stronger than dirt.
RBB Kultur, Sie hören das Gespräch heute mit Unternehmensberater Peter Modler. Und er hat uns Tom Waits mitgebracht mit Going Out West. Er beschwört da vielleicht einen künftigen Arbeitgeber oder sowas. Also er könne Karate, er könne auch Voodoo, er sei mit dem Teufel im Bunde und überhaupt. Mit anderen Worten, das klingt ziemlich hochprozentig, Herr Modler. Möchten Sie uns dazu etwas sagen?
Also ein gehöriger Anteil an diesem Text ist mit Sicherheit sehr ironisch und gebrochen gemeint. Ich persönlich greife immer mal wieder auf Tom Waits zurück als Exorzisten. Wenn ich einen ganzen Workshop-Tag hinter mir habe oder eine ganze Reihe von Speed-Coachings, wo in kurzer Zeit ich mit mehr oder weniger weitreichenden und schmerzlichen und schwierigen Situationen mit Klienten zu tun habe. Und dann komme ich dann raus und eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später merke ich dann, was ich da an Energie investiert habe und bin in der Regel völlig platt. Und dann lege ich Tom Waits auf. Weil Waits, habe ich das Gefühl, der bläst dann die ganze Raumluft wieder frei. Das ist so eine archaische Wucht, die da draußen auf dem Planeten eben stattfindet. Und daran muss man mal immer wieder erinnert werden, dass es das da draußen gibt. Und das finde ich wohltuend.
Sie kommen hier aus dem Süden auch. Wir sind ja in Freiburg. Sie haben hier auch studiert, am Anfang Jura, aber genau. Nicht sehr lange, ne?
Nee, ich kam nach Freiburg mit 18 und habe angefangen, Jura zu studieren, im Grunde aus Verlegenheit. Wusste nicht so recht, was ich machen soll. Habe so die Idee gehabt, ein Anwalt, der für die Rechte der Unterdrückten eintritt. Und bin dann schnell desillusioniert worden, weil Freiburg damals eine relativ konservative Juristenausbildung gehabt hat. Also ich saß dann da unter lauter Leuten mit Goldknöpfen am Sakko, die über ihre Yachten diskutiert haben. Das fand ich schon mal relativ krank. Was ich überhaupt nicht vorhersehen konnte, dass genau zu dieser Zeit, Herbst 1974, die Widerstandsbewegung gegen das Atomkraftwerk Wiehl zur großen Hochform auflief. Ich hatte das nur so ganz, ganz wenig davon aus der Zeitung mitgekriegt, kam dann aber in eine politische Aktionsgruppe, mit denen zusammen ich mich dann beteiligt habe an dieser Bürgerinitiativbewegung. Es gab ja damals noch überhaupt keine Grünen, es gab keine Partei, die irgendwie einen atomkritischen Kurs hatte, nichts. Und das besonders Einschneidende für mich war dann, dass 1975 im Februar war es dann soweit, dass trotz laufender Gerichtsverfahren die Kraftwerksbetreiber angefangen haben zu bauen. Für diesen Tag hatten die Bürgerinitiativen angekündigt, wenn ihr das anfangt, dann besetzen wir den Platz. Und da war ich vom ersten Tag an dabei, habe sofort meine Strafanzeigen am Hals gehabt. Drei Tage später kam der erste Polizeieinsatz. Habe ich da meine Dresche gekriegt, abgeschleppt worden, erkennungsdienstlich behandelt, habe meine Anzeigen am Hals gehabt. Und das war für mich ein echter Einschnitt, weil ich weiß noch, wie ich da in den Gefängnistransporter geschleift worden bin und heulend vor Freude, weil ich das Gefühl hatte, jetzt machst du endlich mal was, was zählt.
Und dann aber Theologie studiert, das ist ja dann doch überraschend. Also Ihre Altersgenossen haben es eher mit der Mao-Bibel und Sie nun aber wiederum mit der alten Bibel.
Ja, also es war so, ich habe nach diesen Polizeieinsätzen dann vor lauter Empörung mein Jurastudium abgebrochen. Dann habe ich ein Semester lang nichts anderes gemacht als Widerstandsorganisation. Und dann hat mir ein Freund erzählt von einer Vorlesung, die er toll fand. Dann bin ich dahin getrennt und es war wirklich toll. Ich habe noch nie solche Texte gehört gehabt. Das war eine Vorlesung, die hieß Theologie der Propheten. Hosea. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das ist ein 2600 Jahre alter Text, geschrieben für mich jetzt absolut aktuell. Ihr ernährt euch von eurem Volk. Ihr fresst dem Volk das Brot weg. Also ich war wirklich platt, als ich das gehört habe. Dann bin ich ein Semester lang für diese eine Stunde Vorlesung immer dahin getrennt und stand in Flammen. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, jetzt machst du das ganze Programm. Und dann habe ich also angefangen, Theologie zu studieren.
Aber Sie wollten nicht Pfarrer werden?
Nee, das wollte ich nie. Priester werden wollte ich nie. Was ich werden wollte, war, das hat sich dann so im Laufe der Jahre herausgestellt, ich wäre ganz gerne Religionslehrer an Berufsschulen geworden, weil ich auch die Leute mochte. Also diese Berufsschüler waren mir viel lieber als irgendwie so schnöselige Gymnasiasten. Ich hatte auch kein Glaubensproblem. Also für mich war irgendwie klar, das ist, du hast deine Talente gekriegt, du hast die vom lieben Gott gekriegt, die musst du jetzt lebendig machen. Das bedeutet, du hast einen bestimmten Moralkodex gekriegt, dem folgst du jetzt. Und dieser Moralkodex, dafür musst du dann eben wahrscheinlich auch einen Preis zahlen, ja, weil der wird nicht allen gefallen. Und dazu gehört ganz wesentlich eine bestimmte Vorstellung von Gerechtigkeit. Und was schon mal gar nicht diskutabel ist, dass die gesamte Ökologie von dem Planeten aufs Spiel gesetzt wird. Das schon mal gar nicht. Also mit diesem Bewusstsein habe ich dann da studiert und habe aber parallel permanent Widerstandsorganisation weitergemacht. Also war ein relativ bekannter Redner auf den großen Kundgebungen. Habe aber zum Beispiel auch gemerkt, dass diese Kaiserstühler, da gab es einen großen Anteil katholischer Christen, die sich von ihren Pfarrern total alleingelassen gefühlt haben, weil der Bischof ihnen nämlich aufgetragen hatte, in dieser Situation neutral zu bleiben, was sie nicht verstehen konnten. Was bei mir dann dazu geführt hat, dass ich die eingeladen habe, wir hocken uns mal ohne Pfarrer zusammen und reden mal darüber, was die Bibel zu unserem Widerstand sagt. Und genau das war dann auch einer der Gründe, als ich dann fertig war 1980 und tatsächlich Religionslehrer an Berufsschulen werden wollte, dass ich dann ein kirchliches Berufsverbot gekriegt habe. Das heißt, da war ich 25 und da war dann klar, jetzt musst du von vorne anfangen.
Das ist ganz schön hart.
Das war hart. Das war ein hartes Jahr, ja.
Wenn Sie so eine lange Erfahrung haben im Widerstand, Sie interessieren sich ja offensichtlich dafür, wie man Leute befähigen kann, sich besser zu wehren, besser durchzusetzen. Es gibt ja durchaus Männer, die es ziemlich praktisch finden, dass man einige Frauen leichter kalt stellen kann. Also gerade im Beruf weniger Konkurrenz, macht Spaß, was weiß ich, Rache an der eigenen Mutter, kann auch mit der alle möglichen Motive, kann man sich da vorstellen. Also Ihnen sind diese Frauen ja eben nicht egal, sondern Sie haben sich zum Beruf gemacht, gerade denen weiterzuhelfen. Warum?
Naja, also ich würde es jetzt mal ein bisschen entmythologisieren. Ich bin ein klassischer Unternehmensberater. Das heißt, ich bin dann interessiert, dass Firmen und Organisationen tatsächlich besser funktionieren. Und sie funktionieren halt dann am besten und am effizientesten, wenn die Ressourcen und die Talente und die Schätze, die da so in diesen Firmen versteckt sind, wenn die auch tatsächlich gehoben werden und eingesetzt werden können. Und also es ist ja kein Zufall, es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen in den letzten 15 Jahren, die ganz deutlich zeigen, dass die Firmen, die eine gemischte Kultur, also keine Monokultur an der Spitze haben, tatsächlich auch die nachhaltigeren Erfolge haben. Finde ich auch völlig logisch. Ich habe jahrelang in Firmen in Not Sanierungseinsätze gemacht. Und wenn Sie eine Firma sanieren, der es jetzt also wirklich dreckig geht, dann ist eine der Maßnahmen, die Sie da durchführen müssen, Sie müssen Interviews mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie veränderungsfähig sind die? Weil wenn es klappt, so eine Sanierung, und kein Arbeitsplatz verloren geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass hinterher alle ein bisschen was anderes machen als vorher. Also geht es wirklich um diese Bandbreite, was könntest du denn noch können, über das hinaus, was du jetzt aktuell machst? Und da ist mir dann schon mit der Zeit aufgefallen, wie oft ich auf Frauen stoße, die hochqualifiziert sind, die auf den miesesten Abschiebebahnhöfen in diesen Firmen gelandet waren. Und als mir das immer öfter passiert ist, da habe ich mich dann gefragt, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang mit dieser bescheuerten Personalpolitik, diesen internen Intrigen und der Unfähigkeit, strategische Krisen zu lösen? Und da bin ich mir inzwischen ganz sicher. Sie wissen doch, wie das ist mit den Fichtenwäldern. Wenn ein Sturm in eine Fichtenplantage reinbläst, ja, dann liegt die eben um. Ja. Wenn ein Sturm in einen Mischwald reinbläst, ja, da kann eine Menge passieren, aber der liegt nicht so schnell um.
Tatsächlich raten erfahrene Frauen, die in Führungspositionen waren, oft anderen, mach dich lieber selbstständig. Denn Führungsetagen sind manchmal für Frauen echte Kriegsgebiete und entweder du hast wirklich Lust, in die Schlacht zu ziehen oder du machst dich selbstständig. Können Sie damit was anfangen?
Ist das? Ich kann damit ehrlich gesagt wenig anfangen, weil wenn ich die Auseinandersetzung mit vertikalen Leuten schon in einer Firma nicht auf die Reihe kriege, wieso sollte ich sie denn auf die Reihe kriegen, wenn ich mich mit vertikal kommunizierenden Kunden auseinandersetze?
Ja, aber also, ein Kunde kann einen nicht mobben, oder? Also ich meine, kann man zur Not auch sagen, wissen Sie was, mit Ihnen einfach nicht mehr. Und das ist ja in der Firma tatsächlich schwierig.
Die vertikalen Leute mobben auch weniger als die horizontalen.
Ah, jetzt eine weitere
die vertikalen,
Kluft tut sich auf.
Die vertikalen, verstehe. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die...
Die machen gleich eine offene Schlacht.
Genau, also es ist ja jetzt nicht so, dass nur die vertikalen Leute innerhalb einer Firma ihre Aggressionen ausleben, aber die horizontalen sind irgendwie aggressionsfrei und die haben eigentlich ein total entspanntes, kommunikatives, schwesterliches Leben untereinander. Das finde ich jetzt ein bisschen naiv, weil in Wirklichkeit haben ja auch die horizontalen Strukturen ihre Aggressionsstrukturen, es sind nur andere.
Bevor wir jetzt in diese Kluft hinabsteigen, hören wir noch ein bisschen Musik. Christine Schäfer singt für uns Händel aus dem Oratorium Semele. Die Protagonistin ist die Geliebte von Jupiter und hat gerade von endlosen Freuden mit ihm geträumt. Und jetzt wacht sie auf. Herr Modler, gibt es einen besonderen Grund, warum wir die erwachende Semele hören?
Ja, also der Grund ist eigentlich nur die musikalische Schönheit, weil ich diese Arie, das finde ich einfach herzzerreißend schön. Also wenn Sie sich das Libretto angucken, das ist ein typisches Barocklibretto. Das heißt, das ist geschrieben wie auf Koks. Spätestens im zweiten Akt blicken Sie nicht mehr durch, wer gehört zu wem, wer poppt da jetzt auf einmal hoch, was ist das für eine Figur, wer hat sich schon wieder in ein Tier verwandelt und wer macht jetzt wieder das. Also bei sowas würde ich echt empfehlen, lassen Sie doch die Handlung, ist ja auch bei späteren Opern oft so, das Libretto ist hanebüchen und trotzdem kommt da eine ganz großartige Musik raus und das ist da auch so.
Semele.
Ooh.
Sie hören das Gespräch auf RBB Kultur mit Heide Österreich. Zu Gast ist Peter Modler, Unternehmensberater, Bestseller, Autor, Coach. Das Arroganzprinzip ist sein berühmtestes Buch. Und das gucken Menschen wie ich ein bisschen skeptisch an, denn arrogante Leute, die können einem ja das Leben und die Arbeit auch sehr unerfreulich machen. Und ich zum Beispiel würde ja lieber an einer angenehmeren Form der Kommunikation arbeiten als an so Machtworten. Warum bringen Sie denn nicht zum Beispiel den Arroganzlingen, den arroganten Leuten bei, weniger arrogant zu sein, statt umgekehrt?
Ich versuch's. Diese Arroganztrainings, die ich da mache, die haben ja eine ganz besondere Methodik. Die Methode sieht so aus, dass da 20 bis 25 weibliche Führungskräfte sich in einem Raum aus allen Branchen, aus allen Altersgruppen versammeln. Und dann engagiere ich für so einen Tag einen männlichen Sparringspartner. Der sitzt auf dem Gang, der kann nicht hören, was in dem Raum gesprochen wird. Dieser Sparringspartner braucht keinerlei Qualifikation, außer dass es erstens ein Mann ist und er zweitens sprechen kann. Das Geheimnisvolle ist, sobald im Raum jemand eine Szene erzählt, die sie selbst erlebt hat und die sie nicht verstanden hat oder von der sie möchte, dass nie mehr vorkommt, dann hole ich den rein, dann hört er sich diese Szene an, dann spielen wir das 1:1 nach. Und obwohl der von mir keinerlei Regieanweisung gekriegt hat, verhalten sich diese Sparringspartner zu 95% sofort genauso wie der Typ damals, bis hinein in Hand- und Fußbewegungen. Dann schicke ich den wieder raus. Dann unterhalten wir uns in seiner Abwesenheit, was denn jetzt verändert werden könnte, damit es der Betreffenden besser geht. Dann hole ich den wieder, dann kommt dieselbe Szene nochmal, nur wird sich die Betreffende dann anders verhalten als vorher. Dann unterbreche ich immer mal wieder und frage ihn direkt, wie es ihm denn jetzt in der Situation gerade geht. Und dann antworten die in der Regel auch völlig ungefiltert. Also irgendwie ein bisschen langweilig hier oder kapiere die Frage nicht oder ja, die hat ja eigentlich recht oder irgendwas. In der Regel sind es aber Antworten, die die beobachtenden Frauen verblüffen. Weil sie hatten gedacht, dass das, was dem zugemutet wird, irgendwie unhöflich ankommt. Kommt aber oft nicht unhöflich an.
Also ein bisschen wie bei mir am Anfang, als ich sagte, das ist ja für mich ein harter Einstieg. Und sie sagten, wieso, jetzt weiß ich wenigstens Bescheid.
Genau. Ich habe eine etwas lange Einleitung gemacht, weil genau dasselbe Verfahren mache ich auch mit männlichen Führungskräften. Mit einer Sparringspartnerin. Und das hat dieselben verblüffenden Effekte. Der Hauptunterschied ist der, dass ich diese Arroganztrainings öffentlich ausschreibe und dann auch tatsächlich sich von überall her Leute anmelden und dann können wir das durchführen. Vorher kriegen die eine Mail, wo ich sie bitte, sich zu überlegen, gab es in den letzten 2 Jahren irgendwelche Erlebnisse, die nicht so toll waren. Dann kommen die alle mit so einer inneren Liste, ja? Keine, die da nichts erlebt hat. Wenn ich dasselbe Verfahren bei Männern mache, kommt in der Regel nichts. Probleme mit Frauen? Ja, ich doch nicht. Also andere vielleicht, aber doch nicht ich. Punkt 1. Punkt 2, wenn ich es öffentlich ausschreibe, meldet sich niemand. Es hat also leider keinen Sinn, wie es manche Personalentwicklungsabteilungen deprimiert feststellen, wenn die das intern ausschreiben, sowas, und einfach nur darauf hoffen, dass, weil das inhaltlich interessant wäre, dass sich dann jemand beteiligen würde. Nein, der Schuss geht meistens nach hinten raus. Es entscheidet sich allein an der politischen Botschaft. Machen die Chefs mit.
Und vertikal denkende Angestellte sagen dann, das scheint wichtig zu sein, dann gehe ich da lieber auch hin.
Genau.
Und die Frauen kommen aber von alleine, weil sie sagen, ich habe ja ein Problem.
Ja, genau.
Jetzt habe ich das verstanden, dass sie sagen, ich übersetze jetzt immer. Ne? Ich übersetze den Frauen das, was die Männer machen, in die horizontale Sprache und umgekehrt. Sie setzen das jetzt sozusagen gleich. Sie sagen, das sind 2 Sprachen, Englisch und Französisch.
Genau.
Jetzt sage ich, und zwar komme ich jetzt mit einer Wertung. Ich sage, ist es nicht viel besser, effektiver, wenn Menschen sachorientiert und verständigungsorientiert reden, als wenn sie als erstes eine halbe Stunde lang irgendeine Rangfolge auskämpfen müssen, die für die Sache nicht wichtig ist?
In den meisten Meetings wird auf 2 Ebenen gleichzeitig kommuniziert, nämlich auf einer inhaltlichen Ebene und auf einer politischen Ebene. Horizontale Leute führen die Meetings oft eng, indem sie denken, dass sowas nur inhaltlich relevant ist. Damit entgeht ihnen aber eine komplette Auseinandersetzungsebene. Es ist für manche Firmen und Organisationen ganz viel entscheidender sein, was da in einem Meeting politisch rauskam, wie das, was inhaltlich rauskam. Ich mache mal ein Beispiel. Da ist wieder mal so ein Meeting. Abteilungsleiter A macht einen Vorschlag, Abteilungsleiter B vernichtet ihn. Abteilungsleiter B macht einen Vorschlag, Abteilungsleiter A vernichtet ihn. denken sich die horizontalen Leute im Raum, was soll der Scheiß? Also das brauchen wir doch echt nicht. Ja? Die vertikalen Leute sehen das anders. Die vertikalen Leute sehen, okay, ist tatsächlich inhaltlich nichts rausgekommen, aber hey, es hat sich gezeigt, dass A nicht mehr politisches Gewicht hat als B. Und die Feststellung einer politischen Gleichwertigkeit von bestimmten Parteien in einer Organisation kann tatsächlich für die Zukunft von so einer Organisation entscheidend sein.
Hä?
Das wissen Sie doch auch. Das ist doch eine politische Frage.
Naja, man könnte ja einfach mal von vornherein dem anderen ein bisschen Kredit geben und sagen, lass uns doch mal als gleichwertig annehmen. Warum nicht?
Sie unterstellen, dass sowas wie ein Rangspiel grundsätzlich schlechte Gefühle auslösen würde. Das ist nicht der Fall.
Das kostet sehr viel Zeit.
Das kann man auch relativ schnell machen. Sie können auch in 5 Minuten ein Rangspiel spielen. Der Unterschied ist nur der, dass horizontale Leute das selten trainieren und das als hinderlich empfinden, während vertikale Leute es oft als ausgesprochen lustvoll empfinden.
Ja, alle Horizontalen, ich hätte fast gesagt, übergeben sich.
Moment, damit wir uns nicht falsch verstehen, die Horizontalen spielen auch ihre Spiele, nur sind es keine Rangspiele. Es sind zum Beispiel emotionale Rivalitäten, so wie auf dem Schulhof Schülerinnen permanent in exklusiven Zweier- oder Dreiergruppen unterwegs sind und es immer darum geht, wer ist denn jetzt meine Freundin? Ah, du bist jetzt nicht mehr meine Freundin. Das ist ein Rivalisieren um emotionale Zugehörigkeiten. Es ist jetzt überhaupt nicht so, dass dieses horizontale System in irgendeiner Weise unschuldiger oder harmloser wäre. Es ist einfach nur anders. In Wirklichkeit sind diese beiden Systeme, wenn die übersetzt miteinander kommunizieren, dann ist es ein Dreamteam, das extrem stark ist. Das Problem ist, wenn jede Seite fundamentalistisch davon ausgeht, nur mein System kann gelten, da kriegen sie ein Problem.
Wenn ich jetzt aber Interesse dran habe, dass eine Sachfrage schnell gelöst wird, kann ich doch diesen ganzen Krimskrams weglassen. Dann kann ich das Rangspiel weglassen. Ich kann auch das Freundinnen-Dings, das könnte man ja auch weglassen. Wir sind ja hier auf der Arbeit.
Ja und?
Geht nicht, oder wie?
Nee, ich halte das für extrem unwahr. Also gut, vielleicht ist es ja beim RBB total.
Absolut anders.
Total anders, habe ich
nur gleich
vermutet, ja.
Jetzt aber nochmal zu den Männern und den Frauen. Die Frauen sind nicht die besseren Menschen, da rennen sie bei mir offene Türen ein. Aber es gibt ja den schönen Begriff der toxischen Männlichkeit. Das heißt, wenn ich da hochgerüstete Menschen in Kampfmontur sitzen habe an meinem Meetingstisch, einen Moment, ich rede noch kurz aus, der Finger ist oben, sehen Sie das, an meinem Meetingstisch, die jetzt beide erstmal mit ihren Panzern auf sich zufahren müssen, damit es so schön scheppert. Das muss auch nicht sein, das können Sie mir nicht erzählen. Der Finger ist wieder und Sie dürfen jetzt was sagen.
Sie wollen jetzt aber nicht im Ernst sagen, dass es keine toxische Weiblichkeit gibt, oder?
Nee, sag ich ja gerade. Ja. Aber jetzt rede ich gerade über toxische Männlichkeit.
Okay, nur ich will mal ein kleines Beispiel machen. Also da soll sich eine neue Forschungsgruppe treffen. Ein Professor lädt lauter Superbrains ein. Das Problem ist, dass 2 Tage bevor das Ding startet, der Prof krank wird. Dann lässt er das seine Assistentin machen, Tanja. Und Tanja fängt an, indem sie sagt, hallo zusammen, ich bin die Tanja. Wir kennen uns ja noch gar nicht alle. Vielleicht können wir uns erstmal der Reihe nach vorstellen. Dann fängt da so eine Vorstellungsrunde an. Einer der Männer holt schon mal seinen Laptop und fängt da an, leise vor sich hin zu tippen. Dann ist die Vorstellungsrunde vorbei. Dann sagt Tanja, ihr wisst ja, um was es geht. Vielleicht können wir mal über die Prioritäten reden. Dann fängt da so ein Gespräch über die Prioritäten an. 2 der Männer, die nebeneinander sitzen, reden über die Bundesliga. Irgendwann steht einer auf, läuft quer durch den Raum zu den Getränken und dann scheppern da die ganzen Flaschen und Gläser. Und irgendwie kriegt Tanja das Gefühl, so ein bisschen zäh. Es geht nicht so richtig vorwärts. Das kann sich aber nicht erklären. Da einer hat eine Radtasche mit so einem Klettverschluss, da macht er ab und zu so Ratsch. Ratsch. Okay, und dann ist das Ding nach einer Stunde vorbei und es kommt nichts anderes raus als ein neuer Sitzungstermin. Sie hätte diese Rangklärung, die vertikalen Leute die ganze Zeit erwartet hätten, ganz kurz und schnell machen können. Denn diese ganzen Symptome da, diese Geräusche, dieses Stören, das sind alles Indizien dafür, dass für die vertikalen Leute die Rangordnung noch nicht geklärt ist. Es hätte genügt, wenn Tanja sagt, hallo zusammen, ich bin die Tanja, ich bin die Moderatorin dieses Meetings. Fertig. Hätten die Vertikalen gewusst, ach so, da sitzt die Nummer 1, gut, vielen Dank für die Klärung, das können wir anarbeiten. Hat Tanja aber nicht gemacht, weil das findet sie überflüssig, wir sind doch erwachsen, wir können doch hier sofort. mit dem Effekt, dass die vertikalen Leute wahrscheinlich das Gefühl hatten, hier gibt es scheinbar noch keine Nummer eins. Vielleicht bin ich's. Und dann fangen diese Spiele an, die man aufmerksam registrieren sollte und beantworten.
Das habe ich verstanden, aber mein Beispiel war ja jetzt auch noch ein bisschen anders. Es gibt als erstes mal ein Gerangel,
ja,
wer ist Platz 1.
Ja, nur was ich mit meinem Beispiel sagen wollte, ist, dass das keine langwierige Angelegenheit sein muss.
Es könnte sogar kürzer sein als das Zugehörigkeitsritual.
Ja, absolut. Also
das würde ich mir jetzt so übersetzen, mit meinem Beispiel, meine beiden hochgerüsteten Personen, die ich in meinem Meeting habe, da würde ich als erstes sagen, ich bin die Moderatorin. Ich führe als erstes eine Redezeitbeschränkung ein. Jeder hat eine Minute. So könnte ich das versuchen
zum Beispiel
zu entkräften.
Zum Beispiel.
Ja, verstehe. Ja. Jetzt langsam macht es mir auch Spaß.
Ja. Das finde ich einen wichtigen Punkt, Frau Österreich. Weil wenn Sie das nämlich mit einer gewissen Souveränität sehen, diese unterschiedlichen Eigengesetzlichkeiten der Sprachen, macht es tatsächlich Spaß. Es ist nämlich relativ leicht zu durchschauen.
Warum nicht so viel horizontal wie möglich und so wenig vertikal wie nötig?
Ich finde Vielfalt besser.
Das ist doch schon Vielfalt.
Nee, das ist nicht Vielfalt. Wenn ein spezielles Sprachsystem bevorzugt wird, ist das nicht Vielfalt. Vielfalt ist, wenn ich zwei Sprachsysteme habe und beide Sprachsysteme übersetzt werden und beide ihre Stärken und Schwächen ausspielen können und sich gegenseitig ergänzen. Das ist Vielfalt. Aber mich zurückziehen auf ein System ist nicht Vielfalt.
Naja, wenn man das eine besser findet. Ich bin ja bei den Werten. Herr Modler, ich bin bei den Werten. Und ich sage, das Horizontale ist am Ende flache Hierarchien. Ich sage mal, flache Hierarchien ist was, das wollen heute ganz viele haben.
Ja, das halte ich für pure Mythologie. Ich habe ja vorhin schon mal den kleinen Hinweis gemacht, dass horizontales Kommunizieren alles andere als aggressionsfrei ist. Der Unterschied bei einer Aggressionseskalation zwischen vertikal und horizontal ist ein relativ einfacher. Vertikale Kommunikatoren eskalieren erstens situativ. Das heißt, wir sitzen im Meeting und Sie gehen mir schon lange auf den Keks, weil Sie sind mir zu intelligent. Dann fahre ich in dem Meeting an den Karren. Dann wehren Sie sich effizient, dann ist das Meeting vorbei, dann ist die Sache abgehakt. Fertig. Das finden Sie im horizontalen System aber nicht. Also wenn es da eine Aggression gibt, dann müssen Sie die überhaupt erstmal als Aggression identifizieren, weil sie nämlich in der Regel nicht so offensichtlich ist. Dann müssen Sie rauskriegen, von wem kommt eigentlich tatsächlich die Aggression, was auch nicht so einfach ist. Aber mit Sicherheit werden Sie es nicht in einer einzelnen Situation lösen können, weil das Teil von einer viel umfassenderen Strategie ist. Also der Unterschied in der horizontalen Aggression ist, erstens, sie ist in der Regel nicht situativ, sondern relational. Ich setze Beziehungswissen als Angriffswaffe ein. Zweitens, es ist auch nicht direkt. Vertikale Aggression im Betrieb ist direkt. Du bist doof. Das würden horizontale Leute niemals machen. Die Aggression dort ist indirekt. Ich weiß, Sie sind mit A befreundet. Ich will aber Sie treffen. Dann sage ich A. Also die Österreich ist vielleicht doof, ja. Also die ist absolut das Letzte. Also sowas Beschränktes wie die. Okay. Irgendwann wird A Ihnen sagen, du hör mal, weißt du, was die gesagt hat? Die hat gesagt, du wirst so doof und wirst so beschränkt. Dann werden Sie mich vielleicht zur Rede stellen. Dann werde ich sagen, du, das hat ihn missverstanden. Also das ist, nee, ich weiß gar nicht, wie die da drauf kommt. Ja, wohin sollen Sie denn jetzt sich wehren? Und das ist klassisch für horizontale Aggression. Die ist also indirekt. Und wenn Sie es ansprechen, wird es in der Regel abgestritten. Bei vertikalen Aggressoren ist keine Spur von Abstreiten, weil die wollen das ja so, tatsächlich so theatralisch wie nur irgend möglich machen.
Jetzt werden einem die Männer so sympathisch. Das gefällt mir jetzt auch nicht.
Ja, ich würde mal sagen, mir gefällt beides nicht oder mir gefällt beides gleich. Deswegen warne ich davor, diese zu schnellen Wertungen vorzunehmen. Sehen Sie das doch einfach mal als spezifische Eigenheiten unterschiedlicher Sprachsysteme, die beide ihre bizarren Seiten haben.
Jetzt überführe ich Sie. Jetzt kommt mein Killer-Argument, Ihr neues Buch. Da geht es nicht nur um arrogante Leute, sondern um Ignoranten, mit Ignoranten reden. Und der Untertitel ist:
Wer nur argumentiert, verliert.
Und da entpuppen Sie sich als großer Freund von Donald Trump.
Nein, das muss ich also jetzt wirklich deutlich zurückweisen.
Und zwar von seinen Methoden, nicht unbedingt von seinen Inhalten. Also Sie haben sehr viele Seiten darauf verwandt, zu gucken, wie ein TV-Duell oder mehrere TV-Duelle zwischen Hillary Clinton und Donald Trump im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf laufen. Und man hat beim Lesen das Gefühl, dass sie das sehr beeindruckt hat, wie Mr. Trump agiert.
Also was mich beeindruckt hat, war eigentlich eher mit dem Hintergrund einer gewissen Trauer, dass Hillary Clinton kein Mittel gegen Trump gefunden hat. Was mich interessiert hat, war mal über die Empörung, die ich dabei auch empfunden habe, hinauszutreten und mir mal einfach nur handwerklich anzugucken, okay, der hat es geschafft, diese hochintelligente Frau fast zu vernichten. Mit was für Mitteln hat er das gemacht und was für Gegenstrategien würden sich dagegen entwickeln lassen? Mal abgesehen davon, wer bei Hillary Clinton im Vorbereitungsteam drin war, was ich keine besonders gute Auswahl fand. Was machen die? Der Auftrag war, versorgt mich mit Material, damit ich High Talk machen kann. Sie hat auch High Talk gemacht und zwar brillant. Aber sie wird gekillt von jemandem, der sich am High Talk überhaupt nicht beteiligt. Der die ganze Zeit ihr einen Basic Talk nach dem anderen reindrückt und am Schluss auch noch mit Move Talk auftritt. Die Moderatoren ignorieren das Ganze. Und die Kandidatin geht unter. Bei der zweiten Debatte passiert Folgendes. Beide stehen hinter ihren Rednerpulten. Clinton sagt irgendwas und argumentiert und argumentiert und argumentiert, worauf Trump irgendwann mal von seinem Rednerpult weggeht, auf sie zuläuft, hinter ihrem Rücken vorbeilatscht und die ganze Zeit abfällige Grimassen über sie macht. Dann umkehrt und als er dann wieder auf ihrer Höhe ist, ihr auch noch gönnerhaft auf die Schulter klopft. Und diese dämlichen Moderatoren, muss man leider sagen, lassen das durchgehen. Und nicht nur einmal, es passiert in dieser einen Fernsehdebatte viermal. Und Clinton fällt überhaupt kein Mittel dagegen ein. Die Regel bei dieser Eskalationsordnung, High Talk wird geschlagen von Basic Talk wird geschlagen von Move Talk. Die Regel bei dieser Eskalationsordnung ist, wenn einmal die effizientere Ebene erreicht ist, dann kann ich nicht ungestraft auf die Ebene zurückgehen, die mir persönlich lieber ist, sondern ich muss auf dieselbe Ebene wie mein Angreifer, vielleicht sogar noch eins höher. Das bedeutet für diese Szene, sobald jemand wie ein Trump Move Talk macht, kann ich nicht runter zu High Talk, ich muss auch Move Talk machen.
Das ist das. Was hätte sie tun können? Mir fehlt gerade die Fantasie.
Ja. Zunächst mal läuft er ja einfach nur auf sie zu. Okay, da hätten die Moderatoren bereits eingreifen müssen, aber nee, haben sie nicht gemacht. Wenn ich einen Vortrag halte, dann hole ich mir oft jemanden aus dem Publikum, um das nachzustellen. Also jemand macht Clinton, ich mache Trump, ich laufe auf die zu. Okay, die meisten ignorieren den. Horizontale Leute versuchen mit Ignorieren dieser Szene durchzukommen. Nützt ihnen nur nichts, aber erste Reaktion. Dann erkläre ich das mit Move Talk und Basic Talk. Die Lösung ist meistens furchtbar einfach. Ich mache einen kleinen Sidestep, sodass ich mich um 90 Grad drehe, und stelle mich ihm in den Weg, dann stoppt er. Das ist nicht aufwendig. Nur der Punkt ist, dass horizontale Leute dann so in einem High-Talk-Modus drin sind, dass die oft gar nicht für möglich halten, dass es noch andere Kommunikationsebenen gibt. Während jemand wie Trump von vornherein diese High-Talk-Ebene nicht mal betreten hat, sondern von Anfang an seinen Basic- oder Move-Talk gemacht hat. Darauf hätte sich Clinton vorbereiten müssen.
Das heißt, diese vielen sehr genauen Nachweise, die man, das kennen wir ja, das zieht sich ja bis heute durch. Es wird andauernd versucht, Trump etwas nachzuweisen.
Ja. Ich muss schon sagen, ich finde, da machen auch Intellektuelle ihre Hausaufgaben nicht, weil man sollte mal kapieren, was da handwerklich eigentlich läuft.
Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt eine Ahnung, was da handwerklich läuft. Wir müssen zum Schluss kommen und am Schluss singt uns Jacques Brel etwas über den Tod. Warum?
Also man kann über den Tod vieles machen und man kann da depressiv werden und einfach nur traurig. Aber der Jacques Brel singt über den Tod eine Revue. Er betrauert auch sein kleines Leben und die wenigen Gelegenheiten, das zu machen oder jenes zu machen. Aber er ist derartig mutig, dass es ein wunderbares J'arrive. Also er versteht den Tod als einen Anfang. Und darüber jammert er nicht, dass er im Tod wieder einen neuen Anfang findet. Und das singt er mit einem Mut raus. Das finde ich einfach großartig.
Vielen Dank, Herr Modler, für die kostenlose Fortbildung. Das war das Gespräch mit dem Unternehmensberater Peter Modler. Sie können es nachhören im Internet unter rbbkultur.de. Und Sie können das Gespräch auch generell als Podcast abonnieren. Dann bekommen Sie diese Sendung immer automatisch geliefert. Wie das geht, steht auch auf RBB Kultur unter dem Stichwort Podcast. An den Reglern betreute uns heute im SWR-Studio in Freiburg Sabine Oehler-Schwarz. Und ich bin Heide Österreich. Machen Sie es gut.
De Chrysanthème. En chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème, en chrysanthème, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthème, en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleuvent. J'arrive J'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve. Voir si le port est encore port, m'y voir encore. J'arrive, mais pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi déjà, et où aller? J'arrive, bien sûr, j'arrive. J'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois plus solitaire. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois surnuméraire. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois prendre un amour comme on prend le train pour plus être seul. Pour être ailleurs, pour être bien. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois remplir d'étoiles un corps qui tremble et tomber mort, brûlé d'amour, le cœur en cendres. J'arrive, c'est même pas toi qui en avance, c'est déjà moi qui suis en retard. J'arrive, bien sûr j'arrive.